You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Und damit begrüße ich euch zu den Antifa-Nachrichten vom 17. Oktober 2024. In unserer heutigen Ausgabe schauen wir retrospektiv auf den ersten Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Außerdem berichten wir unter anderem über das sogenannte Sicherheitspaket der Bundesregierung, die belarussische Aktivistin Maria Kolesnikova und auch zu den gestohlenen Stolpersteinen in Zeitz gibt es Neuigkeiten, dieses Mal aber positiver Natur. Anschließend gedenken wir dann den Opfern rechter Gewalt und beenden die heutige Ausgabe wieder mit tagesaktuellen Veranstaltungshinweisen. Doch vorher kommen wir erstmal zu den Kurzmeldungen. Kritik von allen Seiten. Sicherheitspaket soll am Ende der Woche verabschiedet werden. Am Freitag, dem 11. Oktober, einigten sich die Koalitionsparteien auf Änderungen am sogenannten Sicherheitspaket. Diese werden aktuell im Ausschuss abgestimmt, damit das Paket am Ende der Woche im Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden kann. Wie zu erwarten, gibt es Kritik von allen Seiten. Während die CDU-CSU geschlossen gegen das Paket stimmen wird, weil ihnen die Maßnahmen nicht weitreichend genug sind, gibt es von Seiten der Grünen, aber auch der SPD kritische Stimmen, die ernsthafte menschenrechtliche Bedenken am Sicherheitspaket der Ampel veräußern. Scholz ermahnte die KritikerInnen aus den eigenen Reihen und drohte, dass er notfalls, Zitat, von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht, Zitat Ende, sollte die Mehrheit in Gefahr geraten. Juso-Chef Philipp Thürmer bezeichnete die Äußerung des Kanzlers als Einschüchterungsversuch und ermutigte die kritischen Abgeordneten, sich von diesem Einschüchterungsversuch nicht beeinflussen zu lassen. Das Sicherheitspaket umfasst einen ganzen Katalog an Maßnahmen, welche MigrantInnen nicht nur unter Generalverdacht stellen, sondern eine ganze Personengruppe kollektiv abstrafen. Vorgesehen sind unter anderem eine Verschärfung des Waffenrechts, welches insbesondere auf eine Ausweitung von Messerverbotszonen abzielt. Bereits ausreisepflichtigen Geflüchteten, die schon in einem anderen EU-Land registriert wurden, bevor sie nach Deutschland kamen, sollen außerdem die Leistungen gekürzt werden. Die kritischste Maßnahme stellt allerdings die Genehmigung biometrischer Überwachung dar. Svea Windwehr, Co-Vorsitzende bei D64, erklärt das ganze Ausmaß der geplanten Maßnahme.
Im Kern soll dem BKA und der Bundespolizei erlaubt werden, nachträglich biometrische Abgleiche mit Daten zu vollziehen, die im Internet öffentlich zugänglich sind, und zwar zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung. Und diese Eingriffsschwellen sind recht niedrig. Das heißt quasi, dass BKA und die Bundespolizei riesige Datenbanken anlegen können sollen, nach deren Hilfe sie dann Daten, und in dem Fall geht es um Bild, Audio und Video, sozusagen biometrisch suchen können, um Personen so zu finden, zum Beispiel Verdächtige oder Identitäten festzustellen. Das ist ein unglaublich tiefer Eingriff in Grundrechte, und zwar aus verschiedenen Aspekten. Also es ist einmal eine heimliche Maßnahme, das heißt, Menschen bekommen nichts davon mit. Die Streubreite ist gigantisch, also tendenziell ist davon jedes Bild, jedes Video, jedes Audiomaterial im gesamten öffentlich verfügbaren Internet betroffen. Die Fehlerquote und damit verbundene Diskriminierung ist ein massives Problem. Wir sehen immer wieder, dass insbesondere People of Color, das heißt nicht weiße Menschen, massiv von Diskriminierung betroffen sind, weil biometrische Systeme so schlechteren sind, sie akkurat zu erkennen. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch um sehr sensible Daten gehen. Das heißt, können Sie vorstellen, was passiert, wenn zum Beispiel Bilder im Internet hochgeladen werden von einer Demo. Diese Vorschrift wird es dann sozusagen ermöglichen, dass Menschen in diesen sehr sensiblen Situationen, die eben auch mit Grundrechten wie das Recht auf Versammlungsfreiheit zu tun haben, dass in diesem Kontext identifiziert werden.
Allerdings dürfte die Ergreifung derart einschneidender Schritte seitens der Bundesregierung nicht so unproblematisch ablaufen, wie diese sich das erhoffen dürften. Denn am 2. Februar 2025 tritt die sogenannte KI-Verordnung auf Europaebene in Kraft. Diese wiederum untersagt den Einsatz von Gesichtserkennung in Verbindung mit großen Datenbanken, was auch Polizei, Strafverfolgungs- und Migrationsbehörden betreffen wird. Es stellt sich also die Frage, was ist der Sinn hinter dieser Maßnahme, wenn sie doch im Konflikt mit europäischen Gesetzgebungen wie der KI-Verordnung stehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die KI-Verordnung, die du gerade schon erwähnt hast, verbietet das Nutzen von diesen großen Datenbanken, biometrischer Daten, wirklich ganz explizit. Also das ist wirklich offensichtlich. Wie sowas passieren kann, ist natürlich eher eine politische Frage. Für mich ist es ein Ausdruck von Symbolpolitik. Die Ampel möchte hier versuchen, auf den letzten Metern, sagen im Kontext der Landtagswahlen, aber auch mit Blick auf die Bundestagswahl nächstes Jahr, versuchen, konservative Stimmen im Land zu besänftigen und so vielleicht noch ein paar Stimmen von konservativen Parteien bzw. rechtsextremen Parteien wie der AfD zurückzuholen. Aus meiner Perspektive ist es wirklich ja ein kopfloser Aktionismus, der einen sehr, sehr hohen Preis vorschlägt für ein Maßnahmenpaket, das, denke ich, im Großteil der Bevölkerung noch nicht mal angekommen ist. Also ich denke nicht, dass dieses Maßnahmenpaket, wo gerade so viel auf dem Spiel steht, was unsere Grundrechte angeht, ich denke nicht, dass dieses Papier geeignet ist, um tatsächlich WählerInnen das Gefühl zu geben, dass die Ampel ihre Sorgen ernst nimmt und sich für mehr Sicherheit in Deutschland einsetzt. Ganz abgesehen davon, dass klar ist, dass dieses Paket nicht zu mehr Sicherheit, sondern zu weniger Sicherheit für uns alle führen wird.
So Svea Windwehr, Co-Vorsitzende bei D64 Zentrum für digitalen Fortschritt. Ob der Plan der Ampelparteien aufgeht, konservative bis rechtsradikale WählerInnen zurückzugewinnen, ist allerdings fraglich. Eine ähnliche Taktik versuchte ja bereits die Union, mit dem Ergebnis, dass kaum AfD-WählerInnen zur Union wechselten, sondern lieber direkt beim Original blieben. Jetzt gilt es aber erstmal abzuwarten, ob das Gesetz am Ende der Woche wirklich so beschlossen wird und wie sich die Lebensrealität von MigrantInnen danach verändern wird. Polen will Asylrecht aussetzen. Polens Regierung hat ein neues Gesetz gebilligt, nach welchem MigrantInnen, die durch belarussische Dienste dort ausgesetzt wurden, nicht länger aufgenommen werden müssen. Damit wagt Polen einen europäischen Alleingang. Donald Tusk, polnischer Ministerpräsident, begründete die Entscheidung damit, dass Russland gezielt MigrantInnen aus zum Beispiel Afrika einfliegen würde, um sie dann über Belarus nach Polen und damit Europa zu führen. Der Vorwurf, dass Russland und Belarus MigrantInnen als Waffe in einer hybriden Kriegsführung verwenden würden, steht schon länger im Raum. Ähnlich wie in Deutschland beherrscht das Thema Migration auch in Polen seit Wochen die öffentliche Debatte, was auch dort zu einer zunehmenden Stigmatisierung von MigrantInnen führt. Dementsprechend regt sich Widerstand in der eigenen Regierung. So gab der linke Vize-Regierungschef Krzysztof Gawkowski bekannt, dass alle Minister seiner Partei gegen die Aussetzung des Asylrechts gestimmt hätten. Er mahnte an, dass Sicherheit zwar wichtig sei, aber nicht auf Kosten der Menschlichkeit, insbesondere in Bezug auf Frauen, Kinder und andere schutzbedürftige Personen. Damit ist offen, ob für die geplante Änderung der Migrationspolitik im Parlament eine Mehrheit zustande kommt. Kein Lebenszeichen von Maria Kolesnikova. Die belarussische Aktivistin galt als bedeutendes Symbol des Widerstands. Nach der massiven Unterdrückung der Opposition und erneuten Machtergreifung von Lukaschenko stand Kolesnikova bei den Protesten ganz vorn. Tausende Menschen gingen auf die Straße und protestierten friedlich gegen die Wiederwahl des belarussischen Machthabers. Daraufhin versuchten die belarussischen Behörden, sie in die Ukraine abzuschieben, was die Aktivistin aber verweigerte. Sie zerriss an der Grenze ihren Pass und wurde erneut wegen angeblicher Verschwörung zur Übernahme der Macht im Land verhaftet. In der Haftanstalt bei Gomel litt Kolesnikova unter menschenfeindlichen Bedingungen. Mitgefangene sagten aus, dass sie dabei seien, Zitat, Maria langsam umzubringen, Zitat Ende. Nun liegt ihr letzter Kontakt mit der Familie schon 18 Monate zurück. Marias Vater Alexander Kolesnikova versuchte laut eigener Aussage immer wieder seine Tochter zu besuchen, wurde aber wiederholt von Wärtern abgewiesen. Maria ist laut Aussage ihres Vaters schwer krank und soll in der Haftanstalt auch operiert worden sein. Über das Ergebnis der Operation sei er aber auch nicht in Kenntnis gesetzt worden. Wie er selbst sagt, bleibt ihm aktuell nichts anderes übrig, als zu beten, dass seine Tochter noch am Leben ist. AfD ruft zu Denunziation von Lehrkräften auf. Die rechtsradikale AfD stiftet SchülerInnen an, Lehrkräfte zu denunzieren, die die politische Agenda der AfD kritisieren. Die linken Abgeordnete, Nicole Golke, prangerte die Regierung an, die Lage zu unterschätzen. In Mecklenburg-Vorpommern betreibt die AfD diverse Meldeportale, die persönliche Daten zu politischen Meinungsäußerungen der LehrerInnen sammelt. Das Schweriner Verwaltungsgericht hatte der autoritären nationalradikalen Partei zwar schon 2019 verboten, personenbezogene Daten im Zusammenhang mit politischen Meinungen zu sammeln, die AfD hat diverse Meldeportale dennoch nicht abgeschaltet. So betreibt sie weiter ein Informationsportal, welches dazu auffordert, LehrerInnen über eine Mailadresse zu denunzieren. In Niedersachsen, Berlin und Hamburg sieht es ähnlich aus. Auch dort hat die Partei noch immer oder erneut Meldeportale geschaltet, bei denen SchülerInnen ihre Lehrkräfte denunzieren können, wenn sie etwas gegen die AfD sagen. Die AfD Bayern ging sogar so weit, gleich ein parteiinternes Meldeportal gegen politische GegnerInnen zu starten, auf welchem Daten über politische GegnerInnen gesammelt und parteiintern veröffentlicht werden sollen. Die rechtsradikale Partei will unter dem Vorwand eines überinterpretierten Neutralitätsgebots PädagogInnen mit Dienstaufsichtsbeschwerden überziehen und letztlich einschüchtern. Der AfD nach sollen sich immer weniger Lehrkräfte trauen, sich gegen die antidemokratische Agenda der Partei zu äußern. Seit Jahren versucht die AfD, politische Bildung an Schulen und Aufklärungsarbeit über Rechtsextremismus zu diskreditieren. 33.000 Euro Spenden nach Diebstahl der Stolpersteine in Zeitz. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober wurden in Zeitz alle Stolpersteine herausgerissen und mitgenommen. Besonders der Zeitpunkt kurz vor dem Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel erschütterte Menschen regional sowie überregional. Dementsprechend hoch war die Spendenbereitschaft und es konnten innerhalb von einer Woche 33.000 Euro gesammelt werden. Laut einer Sprecherin zufolge kamen die Spenden aus ganz Deutschland und es wurden insgesamt 730 Einzelspenden registriert. Einen Stolperstein neu verlegen zu lassen, kostet laut dem hessischen Künstler und Initiator Gunter Demning rund 120 Euro. Was bedeutet, dass nicht nur die gestohlenen Stolpersteine ersetzt werden können, sondern sogar neue Steine verlegt werden können. Jene Beträge, die nicht für neue Stolpersteine verwendet werden, gehen direkt an das Simon-Rau-Zentrum. Dieses machte es sich zur Aufgabe, die ehemalige Synagoge in der Feldstraße als Gedenkort wieder aufzubauen. Deutschland muss syrischen Geflüchteten 8.000 Euro Schadensersatz zahlen. Nach einer Abschiebung des syrischen Geflüchteten im Jahr 2018 nach Griechenland verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, kurz EGMR, Deutschland zu 8.000 Euro Schadensersatz. Auch Griechenland wurde zu einer Strafzahlung verurteilt. Nachdem der Geschädigte 2018 zunächst nach Griechenland floh, reiste er anschließend weiter nach Deutschland. Dort angekommen, wurde er aufgrund eines Abkommens wieder nach Griechenland abgeschoben, obwohl er seine Absicht geäußert hatte, in Deutschland Asyl zu beantragen. Griechenland inhaftierte den Mann daraufhin für mehr als 2 Monate. Der EGMR urteilte, dass Deutschland sich vor der Abschiebung hätte vergewissern müssen, dass der Mann in Griechenland nicht unter menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten werden würde. Der Europarat, zu dem der EGMR gehört, kritisiert Griechenland schon seit Jahren für die Behandlung von MigrantInnen, besonders in den Asylunterkünften. Somit dürfte es zumindest wahrscheinlich sein, dass sich die deutschen Behörden durchaus im Klaren darüber waren, welche Behandlung den geflüchteten Syrer in Griechenland erwarten würde. Letzte Woche jährte sich der Angriff der Hamas auf Israel. Wir haben geschaut, welche Demonstrationen in Halle und in Deutschland stattfanden. Dabei sprachen wir mit dem Jungen Forum Halle und dem Bündnis gegen Antisemitismus Halle.
Der 7.10. brachte für einige die grausame Erinnerung an die Ereignisse ins Gedächtnis, deren Bilder vor einem Jahr um die Welt gingen. Die radikal-islamistische Terrororganisation Hamas griff die israelische Bevölkerung an und ermordete ca. 1200 Zivilisten auf brutalste Art und Weise. 364 von ihnen tötete die Terrororganisation am Morgen des 7. Oktober auf dem Nova Musikfestival im Süden des Landes. Die Terroristen vergewaltigten systematisch vor allem Frauen und entführten 239 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Die Solidaritätsbekundungen für die Geiseln, die Überlebenden und die Angehörigen der Opfer blieben in der internationalen Linken an vielen Stellen aus oder verstummten schnell. An ihrer Stelle traten antizionistische und antisemitische Aufrufe zur Bekämpfung Israels, während antisemitische Vorfälle gegenüber Jüdinnen weltweit schlagartig angestiegen sind. Der Terrorangriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung ist nun ein Jahr her. Wir haben nach Halle geschaut und mit verschiedenen Gruppen gesprochen, wie das Gedenken an diesen schrecklichen Tag in Halle stattfindet.
Wir als Bündnis gegen Antisemitismus haben konkret am 7. Oktober zum Gedenken am Markt aufgerufen. Dieses Gedenken fand in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Halle statt. Als zweites hat das Bündnis gegen Antisemitismus die Demonstration am 12. Oktober unterstützt und zur Teilnahme aufgerufen.
Außerdem fand am 7. Oktober um 5.29 Uhr eine Kundgebung auf dem Markt statt. Um diese Uhrzeit startete die Hamas ihren Angriff auf Israel. In Halle ist die traurige Besonderheit, dass in einer Woche nicht nur den Opfern des 7. Oktober gedacht wird, sondern auch den Opfern des rassistisch-antisemitischen und frauenfeindlichen Anschlages vom 9. Oktober. Das Junge Forum erklärt, wie sie damit umgegangen sind.
Ich denke, was dieses Jahr halt sehr relevant war, war, dass es so ein besonderer Jahrestag war, weil es eben 5 Jahre her war und eben so als etwas Rundes eben gesehen haben. Genau, und ich glaube, deswegen wurde auch nochmal versucht, da möglichst viel zu mobilisieren und möglichst viel zu veranstalten, um dem irgendwie gerecht zu werden. Und dann haben die Akteure eben aber alle auch durch die antisemitischen Eskalationen des letzten Jahres einfach das Bewusstsein gehabt, dass gerade zu diesem Jahrestag besonders wichtig ist, auch auf diese antisemitischen Eskalationen einzugehen, die Gesamtsituation mit zu betrachten und eben auch den 7. Oktober zu thematisieren. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, dass der 9. Oktober eben da ist, um an den Anschlag von Halle zu erinnern. Also für mich wäre es eben auch nicht richtig gewesen, das irgendwie so dolle zusammenzuhauen und quasi zusammen zu gedenken, weil es eben einfach ganz unterschiedliche Sachen sind, ganz unterschiedliche Dimensionen. Eben auch der 7. Oktober ist eben für den Terrorangriff der Hamas, um an die Ermordeten davon zu gedenken, und der 9. ist, um an den Anschlag von Halle, besonders an Kevin und Jana zu gedenken.
Am 9. Oktober wurde ein Beitrag von Anastasia vorgelesen, die das Attentat in der jüdischen Synagoge überlebte. Sie beschreibt ein Schicksal eines jungen Menschen auf dem Nova-Festival.
Ich habe versucht, am 9. Oktober meine Mutter über das Handy meiner Freundin zu erreichen, trotz des hohen Feiertages, an dem ich aus jüdischer Tradition kein Handy bei mir hatte. Denn auch große Kinder sind Kinder. Am 7. Oktober habe ich einen Text gelesen, wie ein junger Mann auf dem Nova-Festival versucht hat, den Terroristen zu entfliehen, und seine Mutter angerufen hat. Er hat sie angefleht, ihm zu helfen. Sie hat versucht, ihn aus der Ferne über Google Maps in die Sicherheit zu navigieren. Als er nicht mehr laufen konnte, ist er hinter einen Stein gefallen und hat ins Telefon geschrien: Mama, Mamotschka, rette mich. Das Einzige, was sie noch machen konnte, war ihm ein Gute-Nacht-Lied aus seiner Kindheit zu singen. Es hat ihn beruhigt. Und er lag nur noch da. Die Terroristen haben ihn nicht gesehen.
Bei der Gedenkkundgebung vom Jungen Forum am 7. Oktober wurde besonders den Opfern vom Nova-Festival gedacht. Diesen Fokus erklären sie damit.
Ich glaube, dass uns wichtig war, das nochmal gesondert hervorzuheben, ist einfach, dass die Brutalität anhand des Nova-Festivals irgendwie nochmal so sehr deutlich wird, weil da halt ein großer Kontrast ist zwischen diesen Terrorangriff und dem, was vorher auf dem Festival passiert ist, nämlich dass junge Menschen sich getroffen haben, um eine schöne gemeinsame Zeit zu haben, Musik zu genießen, zu tanzen und zu feiern, und dass das dann so unendlich brutal gestört wurde und dann eben auf die fliehenden jungen Leute geschossen wurde und so weiter, ist einfach irgendwie ein so perverser Kontrast, dass das viele eben besonders bewegt hat, und deswegen war es uns wichtig, da nochmal so drauf hinzuweisen. Und ich denke auch, dass diese Nähe des Festivals zum Gazastreifen eben von einigen auch ein wenig als Provokation aufgefasst wurde. Aber eigentlich dieses Festival und auch die Kibbuzim, die eben in der Nähe zu Gaza sind, was ganz anderes, eine ganz andere Botschaft eigentlich raussenden wollen. Nämlich, dass man mit dieser Nähe eben auch die Hand ausstrecken möchte, um eigentlich eine Gemeinsamkeit wiederherzustellen. Und viele aus dem Kibbuzim und auch Leute, die auf dem Festival gefeiert haben, sich eigentlich für Frieden eingesetzt haben und sich für einen gemeinsamen israelischen und palästinensischen Staat eingesetzt haben. Genau, und dass diese Friedensbewegung dann eben so stark von diesem Terrorangriff getroffen würde, hat eben einfach eine besondere Bedeutung.
In der Woche um den 7. Oktober fanden in Halle keine Kundgebungen von pro-palästinensischen Gruppen statt. Die Students for Palestine veröffentlichten nur einen Beitrag auf ihrem Instagram. Das junge Forum ist sprachlos über diesen Beitrag, wie sie erklären.
Also was ich da ganz wichtig fand, ist eben, dass Students for Palestine in Germany so als übergeordnete Organisation dieser lokalen Ortsgruppen eben einen zentralen Post gemacht hat, der dann von den meisten Ortsgruppen eben geteilt wurde. Nochmal wichtig, so diese Struktur einfach zu erwähnen, und der Post ist aus meiner Sicht einfach eine Vollkatastrophe, weil sie eben den Befreiungskampf heraufbeschwören, und es ist eben das eine zu behaupten, PalästinenserInnen würden einen Befreiungskampf gegen die israelische Kolonialmacht, Besatzungsmacht und was sie sich da immer einfallen lassen führen. Das ist aber was ganz anderes, das eben am 7. Oktober zu behaupten. Und es hat ein ganz anderes politisches Gewicht und verharmlost die Taten der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung, eben auch am Terrorangriff mit beteiligt waren, massiv. Und der Punkt ist, das fragen wir uns auch die ganze Zeit, wie sollen wir mit diesen Leuten reden, die fürchterliche, brutale Gewalttaten verharmlosen, erklären, dann auch noch mit dem Holocaust vergleichen. Das machen sie in dem Post nämlich auch. Genau, und wir sind da total ratlos, und wir wünschen uns eigentlich ein Gespräch, und dass man das hinbekommt, diese Person davon zu überzeugen, dass das, was sie sagen, katastrophal ist, aber da es eben durchzogen ist von Antisemitismus, und man bei Antisemitismus, wenn man sich eben sehr radikalisiert hat, und das sehe ich bei vielen Akteuren von Students for Palestine ganz deutlich, dann geht man von einem geschlossenen Weltbild aus in der Antisemitismusforschung, und mit solchen Leuten kann man dann einfach nicht mehr reden, und dementsprechend ernst muss man dann Gewaltaufrufe nehmen, die auch immer wieder aus der Students for Palestine-Richtung kommen. Natürlich nicht nur daher, aber eben auch, und das ist, finde ich, auch wichtig zu erwähnen, während es in Halle jetzt keine antisemitischen und israelfeindlichen Demonstrationen zum 7. Oktober gab, gab es das zum Beispiel in Berlin. Also ich glaube am 6.10., am 7.10. und auch nochmal am 12.10. wurde demonstriert gegen Israel, und auf all diesen Demonstrationen wurde auch Antisemitismus verbreitet. Auf einer wurde ganz offen dazu aufgerufen, Juden zu ermorden.
Auch in anderen Städten Deutschlands kam es zu Demonstrationen. Unter anderem in Hamburg demonstrierten Palästina-solidarische Menschen mit blutrot angemalten Händen. Diese sind ein Symbol für den Lynchmord zweier israelischer Soldaten in Ramallah im Jahr 2000 zu Beginn der zweiten Intifada. In München demonstrierten ca. 8000 Menschen und bekundigten ihre Solidarität mit Israel unter dem Motto 365 Tage, München gegen Antisemitismus. Es fand auch eine palästinasolidarische Gegenkundgebung statt. Unter dem Motto 365 Tage Genozid versammelten sich ca. 1200 Menschen. Eine breite israel-solidarische Kundgebung in Halle blieb aus. Am 7. Oktober fanden sich ca. 270 Menschen zusammen, um ihre Solidarität mit den Opfern zu bekunden. Im Januar gingen noch ca. 16.000 Menschen auf die Straße, um gegen die AfD und die Normalisierung von geschlossen rechten Weltbildern zu demonstrieren. Nicht mal annähernd so viele Menschen fanden sich am 7. oder am 9. Oktober zusammen, um ein wichtiges Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus zu setzen.
Das war ein Beitrag über die Solidarität mit Israel und die Kundgebungen, die letzte Woche zum Jahrestag des Hamas-Massakers stattfanden. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Alexandra Russi. Alexandra Russi verstirbt am 14. Oktober 1994 in Paderborn durch einen Brandanschlag. Das Feuer wird von einem rassistischen Nachbarn gelegt. Er hatte die griechische Familie zuvor immer wieder rassistisch beleidigt und bedroht. Da der Täter bei der Tat selbst ums Leben kam, kam es auch nie zu einem Gerichtsprozess, in dem das Tatmotiv genauer hätte beleuchtet werden können. Eine staatliche Anerkennung ist überfällig. Die Tat ist bis heute nicht als rechtsmotiviert eingestuft. Und von der Stadt und zuständigen Behörden gibt es immer noch keine Beileidsbekundung und Stellungnahme.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten erhaltet ihr wie jede Woche noch ein paar interessante Veranstaltungshinweise. Im Pögehaus in Leipzig gibt es einen Vortrag von der Sozialpädagogin Tara Falsafi, die am 17.10. von 19.30 Uhr bis 22 Uhr über das Thema Islamismus und Online-Propaganda Radikalisierung im digitalen Zeitalter sprechen wird. Denn Propaganda war in sozialen Medien in den letzten Jahren immer wieder zentraler Bestandteil öffentlicher Debatten rund um das Thema islamistische Radikalisierung. Der Vortrag soll aber nicht nur darüber informieren, sondern auch präventive Ansätze aus der Perspektive der kritischen sozialen Arbeit vorstellen und mögliche Lösungsansätze diskutieren, um dieser Form der Propaganda entgegenzuwirken. Verschiedene antifaschistische und feministische Gruppen organisieren sich und demonstrieren gemeinsam unter dem Motto Patriarchat sterben lassen. Am 19.10. ab 16 Uhr beim S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße in Berlin-Marzahn. Die meisten Flinterpersonen haben schon Catcalling erlebt oder spüren Belästigung oder Diskriminierung fast jeden Tag. Zudem ermordet alleine in Deutschland jeden zweiten Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Das macht ungeheuer wütend und es wird Zeit, diese Wut nach außen zu tragen. In Marzahn-Hellersdorf sind Neonazi-Gruppen besonders aktiv. Auch die AfD erhielt dort berlinweit die meisten Prozente. Die Demo am 19.10. soll alle queeren und feministischen Menschen in Marzahn supporten und den Faschos nicht das Spielfeld überlassen. Am 21.10. ab 19 Uhr könnt ihr einem Vortrag von dem Sozialwissenschaftler Randy Becker zum Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus im Kontext postkolonialer Theorien lauschen. Dabei werden sich unterschiedliche Formen des Antisemitismus bei diversen TheoretikerInnen angeschaut und die Entwicklung dieser Theorieströmung bis heute aufgezeigt. Ziel ist es, einen Überblick über die zentralsten Motive des Antisemitismus zu erhalten. Das Ganze wird stattfinden in der Leipziger Uni im Seminarraum 017. In Berlin gibt es weiterhin ein interessantes Seminar zum sozialen Aufstieg in der postmigrantischen Literatur der Gegenwart mit Dr. Philipp Böttcher. Es gibt auch zwei Termine. Falls ihr an einem nicht könnt, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, zu der Veranstaltung zu gehen. Nämlich einmal am Freitag, dem 18.10. und dem 1.11. um 11 bis 16 Uhr im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Es besteht schon seit längerem ein großer Markt für Autosoziobiografien, die vom gesellschaftlichen Aufstieg erzählen und dem sich damit ändernden Verhältnis zur eigenen sozialen Herkunft. Und obwohl mit Armut und Klassenstrukturen sozial Verdrängtes thematisiert wird, ist die Diskussion um das Genre nicht ohne blinde Flecken. Genau um die Aufdeckung dieser blinden Flecken soll es gehen. Auch wenn das Seminar kostenlos ist, solltet ihr euch unter campus@ifbrecht.de anmelden, denn die TeilnehmerInnenzahl ist begrenzt. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 17. Oktober 2024. Und am Ende bleibt wie immer zu sagen, bleibt solide antifaschistisch.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?